Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauerland. Und genau in diesem Untertitel unseres Podcasts verbirgt sich auch schon das Thema heute, Nassauer Land. Welche Geschichte verbirgt sich eigentlich dahinter? Wofür steht es? Und welche Sagen könnten sich daraus vielleicht in Zukunft entwickeln? Geschichte und Fantasie in einem. Heute im Hör mal. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie da sind an diesem nicht mehr ganz so sonnigen Sonntag. Aber die Woche, die hat uns ja auch mächtig verwöhnt mit Sonnenschein im Nassauer Land. Und genau darum soll es heute gehen. Nicht um Sonnenschein, sondern um das Nassauer Land. Seit 4 Jahren trägt unser Podcast den Untertitel Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Und es gibt bisher keine einzige Folge, in der es genau darum geht. Um den Begriff Nassauer Land. Daher kommen ja seit Beginn des Hörlokals unsere Geschichten, die Menschen, mit denen ich spreche und die Themen, um die es geht. Der Begriff macht deutlich, dass wir historisch mit dem Haus Nassau verbunden sind, eine Adelsfamilie, die eine bedeutende Rolle in der deutschen und europäischen Geschichte spielte und die ihren Ursprung eben in der Burg Nassau hat. Die Geschichte des Nassauer Landes ist also eng mit der Geschichte des Hauses Nassau verknüpft. Das Geschlecht Nassau stammte ursprünglich aus dem Gebiet der heutigen Stadt Nassau und erlangte im Laufe der Jahrhunderte immer mehr Einfluss. Im 12. Jahrhundert wurde die Burg Nassau gebaut, die als Stammsitz der Familie diente. Ja, und wir wollen heute mal einen kleinen Schlenker in die Geschichte des Begriffes machen und schauen, was sich da in den vergangenen Jahrhunderten eigentlich so getan hat. Und außerdem haben wir eine kleine, selbstgetextete Sage für Sie. Jetzt aber erstmal Musik.
We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing. Yeah.
mit den Grafen von Nassau, mit denen nahm damals die Geschichte ihren Lauf. Die hatten nämlich ursprünglich ihren Sitz auf der Laurenburg, die erstmals 1117 erwähnt wurde. Der Turm der Laurenburg, der heute noch erhalten ist, wurde wahrscheinlich im späten 12. Jahrhundert errichtet. Doch nachdem die Burg Nassau um 1160 ihr neuer Stammsitz wurde, verlor die Laurenburg an Bedeutung und verfiel um 1640. Heute befindet sie sich übrigens in Privatbesitz. Die eigentliche Stammburg der Nassauer wurde Burg Nassau, deren ältester Teil aus dem 12. Jahrhundert stammt. Seit etwa 1160 war die Burg Sitz der Grafen, die sich auch nach ihr benannten. Im 13. Jahrhundert wurden die beiden heute noch erhaltenen Türme errichtet, die den gemeinsamen Besitz der Burg durch die beiden Hauptlinien des Hauses Nassau symbolisieren. Auch der Palas, der Saalbau, stammt aus dieser Zeit. Und obwohl die Burg im 14. Jahrhundert an Bedeutung verlor und im 17. Jahrhundert zur Ruine verfiel, wurde sie zwischen 1970 und 1982 teilweise wieder rekonstruiert. Ja, die Grafen von Nassau, die verdankten ihren Aufstieg im 12. Jahrhundert teilweise ihrer Position als Schutzherren über kirchliche Ländereien, vor allem in Nassau selbst. Um 1160 wurde die Burg Nassau ihr Hauptsitz und das Eigentum daran, das sicherten sie sich 1159 durch ein Tauschgeschäft mit dem Bischof von Trier. Die Grafen trugen die Burg als Lehen vom Erzstift Trier und zahlten dafür eine hohe Summe, blieben aber faktisch die Besitzer. Im Jahr 1255 teilten die Brüder Otto und Wallraben von Nassau ihr Land, wobei die Burg Nassau gemeinsamer Besitz blieb. Später teilten sich die Besitzungen weiter auf, bis zwei größere Gebiete an der unteren Lahn quasi übrig blieben. Einmal die Grafschaft Dietz und das Amt Nassau. Im 16. Jahrhundert spielte Nassau-Dillenburg dann eine bedeutende Rolle in der europäischen Geschichte. Graf Johann VI. Von Nassau-Dillenburg regierte über ein zusammenhängendes Territorium, das sich von der Ahr über die Lahn bis ins Siegerland erstreckte. Und die Grafschaft bot Wilhelm von Oranien, dem Führer der niederländischen Unabhängigkeitsbewegung, und seinem Bruder Johanns eine wichtige Basis. Nassau-Dillenburg unterstützte nämlich die niederländischen Feldzüge finanziell und militärisch, was das Land jedoch auch stark belastete. Im 17. Jahrhundert wurde Nassau-Dillenburg dann in mehrere Linien aufgespalten. Die Linie Dietz wurde 1652 in den Fürstenstand erhoben und spielte weiterhin eine Rolle in der niederländischen und europäischen Politik. Und die Linie Nassau-Dietz-Oranien, aus der später das Haus Oranien-Nassau hervorging, wurde besonders bekannt und trat das Erbe von Wilhelm III. Von Oranien an, der König von England und Schottland war.
You look so pretty and I love this view.
Nassau wurde ab 1781 nur noch von den Linien Oranien und Usingen verwaltet. Die Geschichte des Hauses blieb somit über Jahrhunderte hinweg komplex und wirklich eng mit der europäischen Politik verflochten. Ja, und dann, ganz langsam, begann auch eine besondere Geschichte, nämlich die des Herzogtums. Stellen wir uns einmal vor, wir sind in einer der romantischsten Regionen im Herzen Deutschlands, wo sanfte Hügel und malerische Flusstäler das Land prägen. Willkommen im Herzogtum Nassau, einem charmanten kleinen Fürstentum, das von 1806 bis 1866 existierte. Es lag in der Gegend, die wir heute als Hessen und Rheinland-Pfalz kennen, eben genau dort, wo der Rhein in all seiner Pracht fließt und der Wein von der Lahn verführerisch im Glas funkelt. Ja, die Geschichte des Herzogtums, die beginnt, wie so oft in Europa, mit Napoleon. Als der berühmte Korse nämlich das Heilige Römische Reich beendete und alles neu ordnete, wurden die Grafschaften Nassau-Weilburg und Nassau-Usingen zusammengeführt. Und voilà, das Herzogtum Nassau war geboren. Es war ein Teil des Rheinbundes, jenem Club der Staaten, die Napoleon mehr oder weniger freiwillig unterstützten. Wiesbaden, die Hauptstadt von Nassau, entwickelte sich schnell zu einem beliebten Kurort. Die Herzöge wussten genau, ja, wie man es sich gut gehen lässt und förderten auch das Wachstum dieser Stadt, die bald schon für ihre Thermalquellen berühmt wurde. Währenddessen kümmerte sich der Rest des Herzogtums um Landwirtschaft, Weinbau und Bergbau. Nicht gerade glamourös, aber eine solide Grundlage für ein gesundes Fürstentum. Und das Haus Nassau, das war gar keine kleine Nummer. Die Herzöge, angefangen bei Friedrich August von Nassau-Usingen und Friedrich Wilhelm von Nassau-Weilburg, regierten sehr klug und weitsichtig. Als Friedrich August 1816 starb, übernahm Wilhelm I. das Zepter und führte Nassau durch die unruhigen Zeiten nach Napoleons Sturz. Sein Sohn Adolf folgte ihm 1839 und hielt die Zügel fest in der Hand, zumindest bis die Preußen kamen. Der Wind der Revolution von 1848 fegte auch durch Nassau, doch die Monarchie überlebte die Unruhen und das Herzogtum war immer noch ein sehr kleines, aber stolzes Land, bis 1866 der Deutsche Krieg ausbrach. Nassau stellte sich auf die Seite Österreichs gegen die aufstrebende Macht Preußen. Doch das war vermutlich keine gute Wahl, denn nach der preußischen Siegesparade war es mit der Unabhängigkeit von Nassau vorbei. Das Herzogtum wurde von Preußen annektiert und Teil der neuen Provinz Hessen-Nassau. Adolf, der letzte Herzog von Nassau, musste seinen Hut nehmen, doch das Schicksal meinte es gut mit ihm, denn 1890 wurde er Großherzog von Luxemburg und seine Nachfahren regieren das kleine Großherzogtum bis heute. So lebt quasi das Haus Nassau in Luxemburg weiter. Und das Erbe des Herzogtums Nassau? Nun, es ist wohl überall sichtbar für uns, von den prachtvollen Schlössern in Wiesbaden oder in Weilburg bis hin zu den Traditionen, die unsere Region ja auch prägen. Auch wenn das Herzogtum Nassau heute Geschichte ist, die Spuren seiner Vergangenheit, die sind immer noch lebendig, auch auf der Burg Nassau und erinnern an eine Zeit, als kleine Fürstentümer die Landkarte Europas zierten und Fürsten wie die von Nassau die Geschicke ihrer kleinen Reiche lenkten.
Sometimes I won't. Depending on how the wind blows, I might even paint my toes. It really just depends on whatever feels good in my soul. Yeah. the name of the game. A misconception, a mass deception, something's gotta change. Don't be offended, this is all my opinion. Ain't nothing that I'm saying law. This is a true confession of a life learned lesson I was sent here to share with y'all. So get in where you fit and go on to shine. Clear your mind, now's the time. Put your salt on the shelf, go on and love yourself. Cause everything's gonna be alright.
Die Sage vom verborgenen Schatz der Grafschaft Nassau. Vor langer, langer Zeit, als die Burg Nassau in voller Pracht auf dem Hügel über der Lahn thronte und das Schloss der Grafen von Nassau weit sichtbar glänzte, lebte in der Stadt Nassau an der Lahn ein gutherziger und kluger Graf namens Wilhelm. Er war für seine Großzügigkeit und seine Gerechtigkeit bekannt und die Menschen im Nassauer Land schätzten ihn sehr. Eines Tages kam ein unheimlicher Wanderer in die Stadt, der ein düsteres Geheimnis mit sich trug. Er behauptete, dass in den Tiefen der Lahn ein uralter Schatz verborgen liege, der einst von den ersten Herrschern von Nassau dort versteckt wurde, um ihn vor feindlichen Heeren zu schützen. Doch der Schatz war verflucht. Jeder, der ihn zu heben versuchte, würde die Stadt in großes Unglück stürzen. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer und bald erzitterten die Menschen in Nassau vor Angst. Der Graf, der das Wohl seines Volkes über alles stellte, entschied sich, der Sache auf den Grund zu gehen. Er beriet sich mit den weisesten Männern und Frauen des Landes, doch keiner wusste, wie man den Fluch brechen könnte. Da erinnerte sich der Graf an einen alten Einsiedler, der in einer Höhle im Mühlbachtal lebte und für seine Weisheit bekannt war. Graf Wilhelm begab sich zu ihm und bat um Rat. Der alte Mann lauschte geduldig und sprach dann: Der Fluch kann nur gebrochen werden, wenn die Menschen von Nassau ihre Herzen öffnen und ihre besten Eigenschaften zeigen. Sie müssen zusammenhalten, großzügig sein und ihren Mut beweisen. Nur dann wird sich der Schatz offenbaren, ohne dass Unheil über die Stadt kommt. Graf Wilhelm kehrte zurück und verkündete der Stadt den Plan. Die Menschen begannen sofort, ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft zu beweisen. Sie halfen einander beim Bau eines neuen Schwimmbads und die Stadthalle wurde zum Zentrum des Miteinanders, wo Feste gefeiert und Entscheidungen gemeinsam getroffen wurden. Doch während sie diese Prüfungen durchliefen, bemerkten sie auch die Schwierigkeiten, die sich im Einzelhandel der Stadt zeigten. Immer mehr Geschäfte standen leer und der Wohlstand des alten Handelsplatzes schien zu schwinden. Die Stadtväter und Mütter berieten sich und beschlossen, noch enger mit ihrer Partnerschaft Pontchâteau zusammenzuarbeiten. Sie luden Händler und Handwerker aus der französischen Stadt ein, um den Austausch zu fördern und neue Ideen in die Stadt zu bringen. Zur gleichen Zeit reisten viele Niederländer, die sich seit jeher mit dem Haus Nassau-Oranien verbunden fühlten, in die Stadt. Die Verbundenheit zwischen Nassau und den Niederlanden war tief verwurzelt, da die niederländischen Könige ihre Wurzeln im Nassauer Land hatten. Die niederländischen Besucher brachten nicht nur ihre Wertschätzung für die Stadt, sondern auch neue Geschäftsgelegenheiten und belebten den Einzelhandel durch ihren Handel und ihre Gastfreundschaft. Eine Gruppe mutiger junger Männer und Frauen aus der Stadt, inspiriert durch den neuen Geist der Zusammenarbeit und Freundschaft, bot sich nun an, den Schatz zu bergen. Mit dem Segen des Grafen und der Gebete der Menschen begaben sie sich eines frühen Morgens an das Ufer der Lahn. Doch anstatt sofort nach dem Schatz zu tauchen, sammelten sie die Blumen, die am Ufer wuchsen, und legten sie auf das Wasser, um den Fluss zu ehren. Plötzlich geschah das Unglaubliche. Das Wasser der Lahn begann zu leuchten und der Fluss öffnete sich wie von Zauberhand. Der Schatz, ein prächtiger goldener Kelch, erhob sich aus den Fluten und schwebte sanft auf die Helfer zu. Die jungen Männer und Frauen brachten den Kelch unter großem Jubel zur Burg. Als Graf Wilhelm den Kelch in den Händen hielt, löste sich der Fluch. Die Stadt wurde mit Glück und Wohlstand gesegnet und der Schatz wurde in einem Ehrenplatz im Schloss aufbewahrt, wo er noch heute an die Tapferkeit und das gute Herz der Nassauer erinnert. Von diesem Tag an wurde das Nassauer Land für seinen Gemeinschaftssinn und seine Gastfreundschaft bekannt. Die Menschen halfen einander in Zeiten der Not und feierten gemeinsam die Zeiten des Glücks. Dank der Partnerschaft mit Pontchâteau und der treuen Freundschaft zu den Niederländern erlebte auch der Einzelhandel eine Renaissance. Der Graf und seine Nachkommen regierten gerecht und weise und die Stadt Nassau erblühte. Die Sage vom verborgenen Schatz der Lahn wird bis heute erzählt und sie erinnert die Menschen daran, dass in jedem von ihnen ein gutes Herz schlägt, das die größten Herausforderungen überwinden kann, wenn man zusammenhält, Freundschaften pflegt und einander hilft. Wäre das nicht eine schöne Sage, die unsere Kinder und Kindeskinder in vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten noch erzählen können? Wer weiß es schon. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, Sie haben das eine oder andere für sich mitnehmen können, die eine oder andere Jahreszahl im Gedächtnis behalten und genießen jetzt noch diesen zwar etwas windigen und kühlen Sonntag und haben eine wunderschöne sonnige Woche vor sich. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.